Du kannst schon die erste Folie einmal anwerfen. Ich habe heute eine Premiere tatsächlich. Ich habe heute das erste Mal einen tierischen Zuschauer dabei, hier mitten im Gang liegen. Und das passt heute sehr, sehr gut. Ich sehe es euch mal aus dem Tagebuch eines, ich verrate es noch nicht vor. Wow, mit Kraulen geweckt werden, Lieblingssache. Im Garten meine Blase erlösen dürfen, Lieblingssache. Gassi gehen auf Straße und im Wald, Lieblingssache. Autofahren im Kofferraum mit Blick raus, Lieblingssache. Hundefutter mit verschiedenen Geschmäckern, Lieblingssache. Ich lese jetzt nicht alles vor. Ich lande bei 19 Uhr, wieder Hundefutter. So lecker, Lieblingssache. 20 Uhr, auf Herrchens Bein auf dem Sofa einschlafen, Lieblingssache. Ich glaube, morgen wird ein Tag voller Lieblingssachen. Nächste Folie, bitte. Gleiches Haus, ein anderes Familienmitglied. 8 Uhr, Tag 283 meiner Gefangenschaft beginnt. 8.10 Uhr, Kidnapper nerven wieder mit bimmenden Spielzeugen. 9 Uhr, runterwürgen von getrocknetem Getreidezeugs. 9.45 Uhr, alleine zu Hause, zerkratzen ihrer Möbel. 10.30 Uhr, Maus enthaupten und Kopf auf Küchenstuhl deponieren. 12 Uhr, Isolationshaft, weil Kinder Besuch bekommen, irgendein Mist wegen meiner Allergiekraft. Und so weiter, ich lande wieder unten, 19 Uhr. Mit komplett verwirrten Geräuschen werde ich versucht zu finden. Ich verspeise lieber die Hauspflanze. 20 Uhr, nimmt mein Knurren ruhig als positives Zeichen wahr. Morgen kommt der Tag 284 meiner Gefangenschaft. Hund und Katze. Ich bin eher Team Hund. Schön, dass du da bist. Es geht aber gar nicht so sehr um die beiden Tiere heute, sondern wir wollen uns um die beiden Einstellungen drehen. Dass die eine Person oder das eine Tier, was einfach dankbar ist, was die Dinge hinnimmt, was zufrieden ist und mit leuchtenden Augen durchs Leben läuft. Und dann auf der anderen Seite das andere Tier, mürrisch, meckerig, unzufrieden, aber irgendwie da kommt dieser Hund angelaufen und springt mich um, weil er sich einfach so sehr freut, dass ich da bin. Noch spannender, wenn meine Eltern mal eine halbe Stunde weg sind und dann wiederkommen, dann ist die Freude noch größer. Und jedes Mal werden sie angesprungen und jedes Mal zeigt dieser Hund eine unglaubliche Dankbarkeit. Und ich habe mich gefragt, wollen wir alle nicht auch ein bisschen mehr unseren Tag genießen? Ein bisschen mehr inneren Frieden, innere Ruhe haben? Und wie können wir da hinkommen? Ich glaube, das hat viel mit dem Lebensstil der Dankbarkeit zu tun. Viel damit zu tun, wie sehr wir auch nach Gott Ausschau halten in unserem Alltag. Fangen wir mit Gottes Gnade und seinen kleinen und großen Alltagsgeschenken an, die überall mit drin liegen. Ich glaube, wenn wir uns bewusst werden, was für eine Wertschätzung Gott uns gegenüber hat, wenn wir seine unveränderliche Treue und Vergebung tief in unserem Herzen annehmen können, dann werden aus Tagen des Meckerns ganz schnell Tage der Dankbarkeit. Ich habe das erlebt, als ich 4 Jahre in Süddeutschland studiert habe, wurde ich irgendwann tatsächlich ungefähr im 4. Jahr sonntags dankbar für Maultaschen. Es gab jeden Sonntag Maultaschen, 4 Jahre lang. Aber ich wurde dankbar dafür, als ich gegangen bin, weil ich gedacht habe, das hat irgendwie was von, ja, das war so eine Gemütlichkeit da und die Leute wurden heimisch und die Leute, mit denen ich am Tisch saß, fingen alle an zu schwebeln, weißt du? Das war einfach so ein familiäres Gefühl dort und ich bin richtig dankbar geworden dafür. Aber ich habe es leider erst nach 4 Jahren begriffen, als ich fast schon wieder weg war. Und ich wünsche uns allen, dass wir nicht immer erst dann dankbar werden, wenn wir etwas schon fast verloren haben und es loslassen müssen, sondern wenn wir schon viel, viel früher anfangen können mit der Dankbarkeit. Ein weiterer Punkt, den ich dort gelernt habe, der Dankbarkeit ist, oder wie ich Dankbarkeit gelernt habe, ist, dass ich Mentoring machen musste, also Seelsorgegespräche. Es war die ersten 2 Jahre verpflichtend, dass man im jeden Semester 4 Seelsorgegespräche führt. Und ich dachte, wann sollen wir das denn noch machen? Wir haben genug zu studieren, wir haben noch im Haus mitgearbeitet, ich habe Klos geputzt und Duschen geputzt und alles Mögliche. Wann soll ich diese Seelsorgegespräche führen? Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Die Zeit habe ich einfach nicht. Und mit jedem Mal, wo ich so ein Gespräch geführt habe, wurde ich dankbarer dafür. Auch wenn es mal wehgetan hat und herausfordernd war, sich selbst zu erkennen, Ideen zu bekommen, wie man mit seinen Herausforderungen umgehen kann, habe ich gemerkt, ja, es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich bin dankbar für diese Situation. Es ist nicht so, dass ich Vorfreude hatte auf diese Gespräche, weil ich wusste, es wird hart und es wird herausfordernd. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Vorfreude und Dankbarkeit. Ich kann auch für herausfordernde Zeiten und Sachen dankbar sein, weil ich weiß, dass sie mich weiterbringen. Und ich wurde dankbar, dankbar für diese Gespräche, mit jedem Mal mehr, weil sie etwas in meinem Leben verändert haben, weil sie mich verändert haben, weil sie mich noch näher zu Gott gebracht haben. Und eine letzte Sache, die ich noch mit euch teilen möchte, die ich auch gelernt habe: Dankbarkeit kann eine ganze Gemeinde prägen. Und das ist was, was ich ganz tief im Herzen habe, was ich mir sehr auch für unsere Gemeinde wünsche, dass Dankbarkeit uns prägt. Ich war mal in einer Praktikumsgemeinde, dort stand in jedem Raum und auch im Foyer sogar mehrfach einfach ein Leuchtschild, wo 3-1 drauf stand. In jedem Raum. Und es war nicht das Ergebnis von heute Abend, wenn dann würde 3-0 stehen. 3-1. Was heißt dieses 3-1? Bevor ich einmal kritisiere, danke und lobe ich dreimal. Bevor ich einmal kritisiere, danke und lobe ich dreimal. Und die Leute haben das gelebt. Ich habe zuerst gedacht, als mir das erklärt wurde, das ist heuchlerisch. Ich will mir nicht jedes Mal was aus den Fingern saugen, bevor ich einer Person sagen kann, was ich gerade richtig mistig finde. Aber ich habe gemerkt, das funktioniert. Leute haben das ernst genommen. Und Leute haben so gelebt. Leute sind auf mich zugekommen während dieser Praktikumszeit. Und ich erinnere mich an ein Gespräch sehr gut, wo eine Person sagte: Hey, ich bin so dankbar, dass du gerade hier bist, wie du dich um die Jugendlichen kümmerst, dass du Jesus so hoch hältst. Das ist so stark, dass wir dich gerade in unseren Reihen haben dürfen. Ich empfinde es manchmal so, dass ihr vielleicht ein paar Kleinigkeiten nicht bedenkt. So das Licht anlassen, die Geschirrspülmaschine vielleicht nicht anmachen. Vielleicht könnt ihr da noch mit dran denken. Aber ich bin super, super dankbar dafür, dass du gerade ein Teil dieser Gemeinde bist und wie du diese Jugend prägst. Und da hat mir gerade jemand einen richtigen Arschtritt, aber liebevoll gegeben. Und so funktioniert's. Die Leute waren so voller Dankbarkeit in ihren Herzen, weil sie dieses Prinzip gelebt haben. Und es hat die ganze Gemeindeatmosphäre bestimmt, dieses 3-1. Und es war kein aufgesetztes 3-1, es war nichts Heuchlerisches, sondern es war eine Entscheidung. Und du kannst dich, die du hier sitzt, entscheiden: Ich will Dankbarkeit leben. Ich will den Lebensstil der Dankbarkeit in mein Herz aufnehmen und möchte das auch ausdrücken. Ich glaube, jeder von uns hat die Chance dazu. Und ich bin mir sehr sicher, Jesus wünscht sich das. Das ist ein ganz hoher Wert in seinem Reich. Wir können einmal zur nächsten Folie kommen. In Lukas 17 gibt es eine wunderbare Geschichte dazu. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm, also Jesus, 10 Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf: Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Nächste Folie. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte: Waren es nicht 10 Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen 9? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder. Ich habe mich gefragt, was muss das für eine krasse Situation gewesen sein? Aussätzige damals hatten es wirklich nicht leicht. Beulen im Gesicht, der ganze Oberkörper voll mit irgendwelchen Krämpfen und Krampfadern, Geschwüren, krächzende Stimmen, leere Augen, kaum noch Muskeln. Die Sehnen waren so stark betroffen, dass die Hände wie Klauen aussahen und man sie nicht mehr richtig bewegen konnte. Und dann diese eine Begegnung mit Jesus, dieses eine Gebet von Jesus. Keine Therapie, keine Medikamente, keine lange Behandlung, sondern ein Gebet. Ein Gebet und Jesus verändert alles. Jesus heilt. Jesus verändert. Und Jesus wünscht sich Dankbarkeit dafür. Es ist nur Dankbarkeit. Ich habe mir diese Situation vorgestellt, wie plötzlich die Beulen zurückgehen, wie die Krücken auf den Boden knallen, wie die Kapuzen nach hinten fliegen, wie wieder neuer Lebensmut in die Augen der Leute kommt. Und sie stehen davor und merken, er ist der Gamechanger. Er verändert wirklich alles zum Guten. Vorher ein Häufchen Elend, jetzt eine hüpfende Meute. Stellt euch das bildlich vor. Ich finde das richtig cool, wie so total aussätzige Leute, verkrüppelte Leute damals mit einer Begegnung so eine Veränderung erleben dürfen. Hey, wie oft wünschen wir das für unser Leben? Und es ist möglich. Es ist in Gottes Gegenwart möglich. Aber was haben jetzt eigentlich diese Aussätzigen mit uns zu tun? Was habe ich damit, mit dieser Situation zu kriegen? Was Jesus körperlich für die Aussätzigen getan hat, das tut er geistlich und seelisch für uns. Als ich drüber nachgedacht habe, ist mir so aufgefallen, diesen Zustand, den die Aussätzigen erlebt haben, im körperlichen Sinne, den haben wir im geistlich-seelischen Sinne, wenn wir ohne Jesus unterwegs sind. Tod. Totale Verwüstung. Selbstsüchtige Gedanken. Sünde. Verdunkelter Verstand. Getrennt von Gott. Mit Jesus aber verändert sich das, weil er in uns bewirkt, geistlich-seelisch, was er bei den Aussätzigen körperlich bewirkt. Und dazu lesen wir einmal Epheser 2, ab Vers 4. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran. Diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Jesus heilt die offenen Wunden deines Herzens. Er tauscht die zerfetzten und dreckigen Klamotten gegen ein reines, weißes Gewand. Das übrigens ist White Christmas. Das hat nicht so viel mit der Wetterlage draußen zu tun, sondern es geht dabei um den geistlichen Zustand. Jesus wäscht uns rein. Immer wenn ich dieses Lied höre, White Christmas, denke ich an diese geistliche Wahrheit und bin einfach nur dankbar dafür, dass Jesus das in unserem Leben möglich macht. Er heilt noch immer. Er lädt dich zur Heilung ein. Aber er wünscht sich auch genauso immer noch Dankbarkeit. Nächste Folie. Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken, noch dazu ein Fremder? Wenn es uns so richtig gut geht, fällt es uns manchmal wirklich schwer, dankbar zu sein. Weil wir gar nicht so sehr an Gott denken. Es geht uns ja gut. Und wenn es uns so richtig schlecht geht, fällt es uns wirklich schwer, dankbar zu sein. Weil es geht uns ja schlecht. Aber Dankbarkeit hat so eine große Prägekraft. Dankbarkeit lenkt unseren Blick weg von dem, was uns fehlt, auf das Gute, was wir bereits haben. Ich glaube, nichts fegt die eisigen Gedanken der Unzufriedenheit so sehr weg wie eine Prise der Dankbarkeit. Ja, man kann in unserer Welt sehr schnell undankbar werden. Inflation, Pandemie, Krieg, WM irgendwo, wo sie nicht sein sollte und so viele andere Dinge. Wir können so schnell undankbar werden. Aber ich glaube, dass wir uns trotzdem bewusst sein dürfen, dass wir im Garten der Gnade und Liebe von Gott leben. In einem Garten, wo uns seine Gegenwart eigentlich an jeder Ecke entgegensprießt. In einer Begegnung, in einem Lied, in einem Naturbild, in Menschen, die Zeit mit dir verbringen. In Licht, in Freude. Überall darfst du Gottes Gegenwart finden. Ich erinnere mich sehr gut an eine Situation, als ich ungefähr 10 Jahre alt war und im Garten bei meinen Großeltern. Und mein Großvater und ich, wir waren diejenigen, die geschuftet haben, und meine Großmutter war die, die die Anweisung gegeben hat. Und wir machten das und es ging immer so, da ist noch Unkraut und da ist noch Unkraut und da ist noch Unkraut, macht mal. Und irgendwann drehte sich mein Opa zu meiner Oma um und sagte, hast du schon gesehen, wie wunderbar diese Blume aufgegangen ist? Und Oma sagte, nee, ich sehe nur den Unkraut. Und das ist das Problem. Sie hat nur das Unkraut gesehen. Und nicht wirklich diese wunderschöne, nicht, dass ich eine Ahnung davon hätte, aber dass es schön war, habe ich gesehen. Diese wunderschöne Blume. Weil sie hat sich konzentriert, fokussiert auf das Unkraut. Und mein Opa hat all diese wunderschönen Blumen gesehen. Und das ist, wozu auch Gott uns einlädt. Zu sehen, wo die wunderschönen Blumen seiner Gegenwart, seiner Liebe und Gnade sind. Und nicht, wo die ganzen Blüten der Unzufriedenheit rumhängen. In 1. Thessalonicher Vers 5, ab Vers 16, heißt es, freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Auf dass es in unseren Herzen jeden Tag eine neue Knospe der Dankbarkeit gibt, und eine Blüte der Unzufriedenheit verwelkt und abfällt. Das wünsche ich uns allen. Und in Sprüche 4, Vers 23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Ein Prediger, den ich sehr schätze, der sagte genau zu diesem Vers, Dankbarkeit ist die schönste Blüte, die aus der Seele kommt. Dankbarkeit ist die schönste Blüte, die aus der Seele kommt. Ich möchte diesen Impuls mit einer Geschichte beenden, die mich immer sehr bewegt. Bewegt und herausfordert. Ich möchte das Ganze aus der Sicht der betroffenen Person tun. Versetzt euch in die Lage, dass ihr seit Monaten an euer Bett gekettet seid. Ihr könnt euch nicht mehr bewegen. Und ihr hört immer nur, es ist eigentlich schon zu Ende. Es gibt keine Hoffnung mehr. Es ist vorbei. Tag für Tag und Nacht für Nacht wurde meine Schwäche stärker. Meine Beine waren schwerer als Blei. Ich konnte meine Augen nicht mehr aufhalten, weil sie zu schwer waren. Mein Atem wurde immer langsamer. Es war still. Sehr still. Sie liegt in den letzten Zügen. Sie ist am Ende, hörte ich die Stimmen nur sagen. Leise Trauergesänge, in sich gekehrte Schmerzensschreie. Deine Tochter ist gerade gestorben, sagten sie zu meinem Vater, als er doch gerade auf dem Weg zu diesem Lehrer war, der so ungeheure Kraft haben soll. Hab keine Angst, vertraue mir, sagte dieser Lehrer zu meinem Vater. Und als er in das Volk hineinschaute, sagte er, hört auf mit dem Klagen, hört auf mit dem Zweifeln, hört auf mit der Trauer. Sie ist nicht tot. Ein paar Augenschläge später nahm er meine Hand, strich mir über die Stirn und rief voller Inbrunst aus, Talita kum, steh auf. In diesem Moment strömte eine schier unglaubliche Lebenskraft durch meinen Körper und meine Gedanken waren gefüllt mit Ermutigung, mit Lebensmut, mit Dankbarkeit. Und ich schlug meine Beine von der Liegeposition in die Sitzposition und landete mit meinem Kopf auf seiner Brust. Und er streichelte mir über die Haare. Und alle sahen, dass ich lebe. Ich bin nicht tot. Ich bin noch da, weil er an meiner Seite ist. Und ihr Lieben, ich habe eine Frage an euch. Ist es nicht so, dass wir manchmal mit unserem Glauben, mit unserer Dankbarkeit, vielleicht auch mit unserer Gemeinde so umgehen, wie die Leute damals mit diesem fast toten Mädchen, dass wir sagen, sie ist tot. Da ist kein Leben mehr drin in meiner Dankbarkeit. Da ist kein Leben mehr drin in meinem Glauben. Da ist kein Leben mehr drin in meiner Gemeinde. Und dann sehen wir, wie Jesus all das Zweifeln, Klagen und Unzufriedene zur Seite schiebt und diesen einen Ausruf sagt, Talita kum, steh auf. Ich bin noch da. Ich versorge dich in der Situation, wo du gerade stehst. Ich sehe dich. Jahreslosung 2023, da ist ein Gott, der uns sieht, der uns im Blick hat, der es gut mit uns meint, der gnädig und barmherzig ist. Und ich wünsche dir, dass du tief in deinem Herzen dieses Talita kum von Jesus hörst, dass du der Dankbarkeit in deinem Leben eine neue Chance gibst, dass du deinen Glauben von diesem Jesus wecken lässt, dass du diese Gemeinde oder deine Gemeinde nicht abschreibst, weil du sagst, da ist kein Leben mehr drin, sondern dass dir bewusst wird, das ist die Gemeinde, die Jesus gehört. Er hat seine Hand drüber. Er ist noch da. Talita kum. Steh auf. Gedanke der Dankbarkeit. Gedanke des Glaubens. Gedanke der lebendigen Gemeinde. Hey, und wenn du sagst, heute Abend ist ein Abend, wo ich äußerlich einmal ausdrücken möchte, was ich innerlich entscheide. Ich entscheide mich für diesen Lebensstil der Dankbarkeit. Ich entscheide mich dafür, dass Jesus in meine Situation rein Talita kum rufen darf. Steh auf. Dann hast du gleich in den Gebetsstationen eine große Möglichkeit dazu. Und ich möchte dir das sehr ans Herz legen. Achte nicht auf das, was die Leute links und rechts von dir tun, sondern hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz. Was möchte Jesus dir heute mitgeben? Lukas wird uns gleich erzählen, wie die Gebetsstationen aussehen, was es für Möglichkeiten gibt. Aber hey, lauf heute zum Vater. Lauf heute zum Vater, begegne ihm, lass dein Herz berühren. Sei dankbar und ermutigt. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Danke, dass du uns so viele Gründe zum Danken gibst. Danke, dass du gnädig mit uns bist. Danke, dass deine Liebe niemals aufhört. Danke, dass du an so vielen Ecken und Enden unseres Alltags da bist. Und ich bete drum, Jesus, sprich in unser Leben diesen Ausruf von Talita kum hinein. Mach du uns Mut aufzustehen, um Dankbarkeit, um Glaube, um Gemeinde wieder eine neue Chance zu geben. Um mit neuen Gedanken und Ermutigungen in dieses Leben hineinzustarten, mit dem Wissen, da ist ein Gott, der hinter mir steht und der ist immer größer als die Aufgabe, die vor mir liegt. Danke, dass das die Wahrheit ist. Und Jesus, ich bete drum, dass du all die Geister der Unzufriedenheit, die Geister der Trauer, der Einsamkeit. Wir gebieten ihnen, dass du sie rausnimmst und dass du jedes Herz und jeden Gedanken füllst mit deiner Gegenwart, deiner Nähe, mit deiner Liebe, mit deinem unendlichen Verständnis. Und auch wir wollen uns hier gegenseitig sehen, Herr. Wir wollen uns lieb haben, wir wollen deine Liebe fließen lassen. Und wir wollen als Lichter in diese Welt hineingehen. Wir wollen diese Welt ein Licht hineintragen, indem wir dankbar sind, indem wir Ermutigung ausdrücken, indem wir auf dich hinweisen. Gib du uns die nötige Kraft dafür, Herr. Und mach diese Zeit jetzt zu deiner Zeit, dass wir dir begegnen in Liedern, in Gebeten, in Gedanken. Herr Jesus, du bist der Beste. Ich kann Stunden über dich reden und dir einfach danken. Aber ich ende das Ganze einfach in deinem Namen mit einem Amen. Vielen Dank euch.